ist Euro-Abi. Fußball, Leidenschaft und Currywurst. Mit David, Gregor und Leon.
Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts. Es soll ein großartiger Fußball-Laber-Podcast werden.
Zusammen pünktlich mit zur EM.
Genau, zusammen mit
Gregor,
Leon
und David, genau. In der ersten Episode haben wir jetzt erstmal geplant, uns ein bisschen vorzustellen, wer wir sind und wie wir auf diese Idee gekommen sind. Und da jetzt auch die EM-Gruppenphase vorbei ist, wollen wir darüber noch ein bisschen sprechen. Dann möchte ich mal fragen, ja, Gregor, wer bist du? Wie geht's dir?
Ja, ich bin Gregor, ich bin 19 Jahre alt und wie wir alle hier mache ich gerade oder habe gerade mein Abitur bestanden, geschafft, gemacht. Eigentlich wollten wir den Podcast ja schon ein bisschen früher starten. Wir haben nicht geplant, mit einem Review der Gruppenphase anzufangen. Wir wollten eigentlich mit einer Preview starten. Das hat jetzt nicht ganz so funktioniert, weil die Genossen neben mir hier krank geworden sind. Unter anderem der liebe Leon.
Ja, ich bekenne mich schuldig. Also ich bin der Leon, ich bin auch 19 Jahre alt. Und Abitur darf nur Hobby bleiben, deshalb fokussieren wir uns hier jetzt schön auf den Fußball.
Richtig und wichtig.
Ich bin David, ich bin 18 Jahre alt, auch Abitur gerade, genau. Und dann wollen wir nochmal darüber sprechen, wie wir denn selbst so zum Fußball gekommen sind. Ja, würde ich da mal anfangen. Ich selbst irgendwie vor 10 Jahren, ja, jetzt 11 Jahren, das erste Mal richtig im Stadion gewesen. Zusammen mit meiner Schwester, die damals in Darmstadt studiert hatte und die hat mich dann einfach mal mitgenommen ins Stadion. Und dann war ich auf dem Bölle und bin da so zum Fußball gekommen als Stadionerlebnis. Hab sonst auch die ganze Zeit schon selbst Fußball gespielt. Ja, aber dieses Stadionerlebnis, ins Stadion zu gehen, kam da das erste Mal auf dem Bölle. Ja, deswegen ist mein Lieblingsverein auch Darmstadt 98, wobei ich da eher neutraler Zuschauer oft bin und mir das selbst oft schwerfällt, so Liebe zu einem Verein zu bekennen. Ja.
Sondern nur Hass gegenüber der DFL. Wir erinnern uns an das Spiel TSG Hoffenheim gegen Union Berlin, als wir das alle sehr laut unseren Unmuts...
Ja, das müsste man jetzt hier zitieren, aber... Ja.
Das können wir nicht machen, aber es war das W-Wort, was da eventuell sehr laut aus Davids Kehle gekommen
also
ist.
Also gegen Hoffenheim und Leipzig und gegen Investoren für den Fußball einfach.
An der Stelle kann man auch gut anmerken, dass wir sehr viele... bisschen vielleicht idiotische Trips zu Spielen machen, wo wir jetzt nicht mehr zwingend Fans sind, aber uns da gerne im Stadion aufhalten, wie zum Beispiel bei Hoffenheim Union Berlin, nur um gegen die DFL zu schießen.
Und gegen Hoffenheim.
Ja, genau.
Sehr wichtig.
Es ist ja ähnlich.
Ja, Leon, geht miteinander einher.
Leon, wie ist es denn bei dir? Wie bist du denn zum Fußball gekommen? Ja. Was ist dein Lieblingsverein?
Ich spiele selber schon seit so 14, 15 Jahren Fußball im Verein. Und ich bin Fan von Hannover 96. Das erste Spiel, was ich damals geguckt habe, da war ich auch so 5 Jahre alt oder so, wo ich so richtig wusste, welches Team welches ist. Das war damals noch in der Sportschau. Da hat Hannover gewonnen. Damals waren die auch noch richtig gut, haben ja noch Europa League gespielt.
Wir waren schon mal in Europa.
Ja, genau.
Hannover.
Und seitdem bin ich Hannover-Fan und ja, 2 Abstiege mitgemacht. Ja.
Nur einen Aufstieg?
Ja, genau. Ja, wir sind ja immer noch in der zweiten. Ja, das ist auch sehr schön, wenn Gregor hier gleich noch ein bisschen zu seinen Fußballsachen... wir sind nächstes Jahr alle in der zweiten Bundesliga aktiv mit unseren Vereinen, weil Darmstadt ist ja jetzt auch wieder da. Die waren ja nur zum Urlaub in der ersten.
Ja, es war ein schöner Ausflug mal.
Ja, und krassen Döner gab es auch noch danach.
Ja.
Genau, wo wir gerade über Stadiontrips geredet haben. Wir haben auch einen ganz tollen Instagram-Account.
Ja,
Klickers
Werbung in eigener Sache.
Natürlich, ja. Klickers_Butzbach, könnt ihr alle mal reinfolgen.
Gerne Anfragen, wir nehmen alles an.
Genau, da außer posten Bots. Wir immer, ja, außer Bots natürlich, aber ich bin kein Roboter und so, ne? Da posten wir immer die Highlights von unseren ganz tollen Stadion-Trips. Immer sehr semi-professionell, aber immer mit viel Spaß an der Sache dabei. Ja, genau, dann kann ich auch direkt mal damit anfangen. Also ich fand Fußball schon immer interessant. Ich habe immer fleißig die Rewe-Sammelkarten gesammelt. Die Legenden werden wissen, warum. Und ich war auch ein paar Mal im Stadion bei der Eintracht. Ich fand das auch ziemlich cool, aber irgendwie hat es mich nie so komplett gecatcht. Und das hat dann damit angefangen, dass ich die englische Sprache irgendwie sehr cool fand. Und bei der Euro 2016 war so ein Spiel von den Engländern geguckt habe und die Namen so toll fand. Und, ja, und dann vor 3 Jahren war es dann soweit, da habe ich mich ziemlich doll in die englische Nationalmannschaft und in den englischen Fußball an sich verliebt. Und ja, seitdem versuche ich alle Spiele zu gucken. Das geht natürlich nicht, aber immer bei den Quali-Spielen dabei zu sein, egal was, ist, jedes Tor wird gefeiert wie ein Finaltor, weil, ja, keine Ahnung, ich bin einfach da völlig bei der Sache und der englische Fußball hat mir damals irgendwie sehr, sehr viel gegeben.
Ja, Deutschland wurde verraten.
Ja, man kann schon sagen, du bist ein sehr leidenschaftlicher, emotionaler Fan, Gregor. Ja,
ja, das kann man so sagen.
Aber eher auf internationaler Ebene.
Genau, auf nationaler Ebene ist mein Team dank meiner Freundin und ihrem Vater der SC Preußen Münster jetzt in der zweiten Liga. Unfassbar, was da abgegangen ist Ende der Saison. Also, falls wir nochmal irgendein Saison-Review machen, können wir auch gerne mal über die vergangene Dritt- und Zweitligasaison reden. Und ja, Bundesliga müssen wir nicht so erwähnen, David, ne?
Nee, Bundesliga ist over. Farmers League.
Jetzt, wo nicht mal mehr der glorreiche SV Darmstadt 98
vertreten ist. Ich wollte gerade sagen.
Zweite Bundesliga, größer Erste.
Ja, das muss man ja generell sagen. Es ist sehr schön, wenn schon alle Vereine in der zweiten Bundesliga sind, dass da auch das Teilnehmerfeld ansonsten sehr ansprechend ist.
Ja, genau. Also man hat auch wenig von diesen Konstruktvereinen.
Elversberg?
Ja, okay, aber sonst ist es schon eigentlich ziemlich geil dabei.
Hast du halt noch so ein paar NPCs, so wie Paderborn oder jetzt Jahn Regensburg, die aufgestiegen sind.
Ja, aber Regensburg kann man es schon gönnen, den Aufstieg, nachdem was also im Verein vergangene Saison passiert
also,
ist.
Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also auch wenn jetzt, keine Ahnung, mit wen Wiesbaden das ein regionaler Verein ist, muss man ja schon sagen, dass Jahn Regensburg, die ja die Relegation dagegen wen gewonnen haben, der zweiten Bundesliga da deutlich mehr geben kann. Also auch wenn die jetzt fantechnisch nicht stark sind, ist es trotzdem ein Verein, der zumindest Fans hat.
Den man nicht einfach einnehmen kann.
Ja, genau. Ja, wobei.
Jo, wir haben jetzt schon ein bisschen geredet. Wir sind immer noch nicht bei der Europameisterschaft angelangt. Ja, wir können einfach mal mit den Gruppen starten.
Erstmal generell, ich denke mal, so eine Europameisterschaft im eigenen Land, so ziemlich das Geilste, was so einem passieren kann.
Ja, ja, vor allem jetzt mit dem Abschluss des Abiturs, wo wir jetzt eh
alle frei sind.
Alle,
zumindest
alle
bis Zeit Oktober.
Aber nichts Geileres eigentlich.
Ja, also ich weiß nicht, also ich so aus meiner Kindheit, so keine Ahnung, so Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, so als Person, so die 2014 die Weltmeisterschaft noch als Grundschüler erlebt hat, ist das so mit, sind so große Turniere, gerade wenn es halbwegs gut läuft für Deutschland und die Stimmung passt, ist schon eigentlich was ganz Geiles.
Auf jeden Fall. Also ich habe damals 2014 das WM-Finale nicht geguckt.
Schande.
Ja, das deswegen bin ich jetzt vermutlich auch England-Fan, ich weiß es nicht.
Ja gut, man muss ja sagen, das gilt ja, also ist ja für alle großen Fußballnationen, sobald man da jetzt nicht in der ersten Runde direkt rausfliegt, so ist ja eigentlich ein ganz cooles Turnier, auch wenn es bei England 2014 zum Beispiel der Fall war.
Ja, davon habe ich Gott sei Dank recht wenig mitbekommen damals. Ich hatte ja kein Panini-Album, ich hatte ja nur ein Streber-Album. Genau, die Europameisterschaft 2024 ist ja auch, finde ich, das erste normale Turnier seit 2016. 2018 in Russland war die Stimmung auch eher mäßig und also vor allem in Deutschland war sie das auch nach der Gruppenphase
auch sehr, spielerisch, sehr
mäßig. Politisch auch natürlich schwierig gewesen.
Ja, auch spielerisch das Turnier jetzt ja nicht überragend gewesen.
Dafür hat England tatsächlich ein Elfmeterschießen gewonnen, das möchte ich hier kurz festhalten.
Und ist dann im Halbfinale rausgeflogen.
Und im Spiel um Platz 3 haben sie auch nicht gewonnen. Naja.
Passiert.
Anyways. Genau, 2020 war zuerst die Corona-EM.
Das war mit Corona eben, ja.
Es war halt schwierig, auch dass es in ganz Europa war, fand ich kein gutes Konzept.
Man hat halt nicht diese ganzen Fanmassen in einem Land halt zusammen gehabt.
Vor allem, wenn halt noch Corona war.
Ja.
Wobei ich die EM an sich halt saugeil fand. Da hat es bei mir eben Klick gemacht, da bin ich Fan geworden.
Ja, es war halt, das muss man halt auch sagen, es war halt auch so kein Turnier, was sage ich mal, also es lag halt mehr unter diesem Corona-Schatten als im Vergleich, gerade jetzt zum Beispiel auch zur WM 2022, wo es eher unter dem politischen Schatten halt lag, unter dem kompletten Vergabe.
Und es war eben auch im Winter, was irgendwie sehr viel von diesem Gefühl weggenommen hat.
Ja, das muss man ja sagen.
So ein Turnier dazugehört.
Ja, wenn wir dann gerade schon 2022 sind, das ist ja...
Also eine ich denke, da müssen wir nicht drüber reden.
Ja. Eine WM im Winter in einem Land, wo Fans gekauft werden mussten, die Stadien bei Weitem nicht voll waren.
Der Winter war nicht mal so sehr das Problem.
Ja, sowas denke mal schon.
Also alles ein großes Verbrechen,
das eh. Aber ich glaube zum Beispiel jetzt, also dass wir zumindest es nicht dauerhaft regnet in Deutschland.
Ja, solange wir die Europameisterschaft nicht in Katar austragen, sondern die Kataris das nur sponsern dürfen, ist doch alles super.
Ja.
Wollen wir mal mit der Gruppenphase anfangen?
Ja, ich denke, gerade die Gruppenphase ist für mich persönlich eigentlich auch immer extrem geil, weil man jeden Tag irgendwie drei Spiele hatte mit unterschiedlichsten Nationen. Deswegen hat das jetzt auch schon ziemlich gebockt irgendwie auch.
Weißt du nicht, wie viel ungefähr geschätzt Prozent der Spiele habt ihr so geguckt?
Also über 70.
Ja, also ich weiß, ich habe auch nicht jedes geguckt. Aber ich hätte gesagt, ich habe gefühlt so live, was die Gruppenspiele angeht, wirklich nur so 4-5 Spiele verpasst und halt später dann beim letzten Gruppenspieltag halt immer Konferenz geschaut.
Okay, und also ich habe tatsächlich...
Ja gut, du warst auch ein bisschen mehr unterwegs.
Ich war ein bisschen mehr unterwegs, können wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Ich habe keine 10 Spiele geguckt. Also immer mal Ausschnitte, also wirklich in voller Länge habe ich keine 10 Spiele geguckt. Ein paar Ausschnitte, zum Beispiel viele erste, zweite Halbzeiten habe ich halt nochmal eingeschaltet, aber...
Ja, gut, das muss man ja auch sagen, das ist halt auch ganz geil. Man kann halt einfach einschalten und man hat direkt so Fußball laufen. Ja. Also das muss man ja generell sagen, das
sieht man nicht mehr oft im deutschen Fernsehen.
Ja, das auch, aber das hat man ja sonst einfach nicht. Also dieses, ich bin heute Morgen aufgewacht, ich hätte sonst gar nicht gewusst, was ich den ganzen Tag machen soll. Das war der erste Tag seit super lange, wo nicht nur, wo es kein 15-Uhr-Spiel gibt, sondern wo es gar kein Spiel gibt.
Man kann ja nicht mal sich vom Abi lernen drücken jetzt
mit Prüfungen. Ja, genau.
Und also es ist
gut, das hat man auch vorher gemacht.
Ja, aber da hatte man das ja immer noch im Kopf, dass man sich drückt. Jetzt hat man diesen Druck nicht mehr.
Ja. Ich weiß nicht, sollen wir ganz klassisch mit Gruppe A jetzt einfach reinstarten?
Ja, also jetzt sagen wir schon zum dritten Mal, dass wir anfangen wollen, aber jetzt fangen wir wirklich an.
Ja.
Also Gruppe A, ja, die Deutschland-Gruppe.
Genau, mit Deutschland, Schweiz, Ungarn und Schottland.
No Scotland, no party.
Ja, für die lief es leider nicht so gut.
Ich denke mal aber grundsätzlich, bevor wir jetzt stark ins Sportliche reinstarten, erstmal, also die schottischen Fans waren schon sehr, sehr stark.
Also die schottischen Fans waren eine Bereicherung für das Turnier, das kann man auf alle Fälle sagen.
Weil die halt die perfekte Mischung aus... Es sind Fans, die absolut krasse Stimmung machen, auch zahlenmäßig unfassbar da sind überall.
200.
Aber halt auch unfassbare Sympathieträger, weil die halt auch keine Scheiße machen, ne?
Ja, und die waren einfach froh, dabei zu sein irgendwie. Ja. Das war auch ziemlich cool.
Also das ist jetzt nicht mal spezifisch gegen irgendein anderes Land, aber halt vor allem, weil, also so, man hat jetzt ja keinen einzigen negativen Vorfall, zum Beispiel bei den Schotten, keine Ahnung.
Also ich glaube, ich war ja in München in der Fanzone und habe da das Deutschland-Schottland-Spiel geguckt und die waren alle schon ziemlich gut betrunken und hatten Spaß, aber es ist wirklich friedlich geblieben, es ist nichts passiert. Ich glaube, das Schlimmste, was der liebe Jannis und ich mitbekommen haben aus München, war der eine Schotte, der meinte, es wäre eine gute Idee, sich mit einem Kumpel betrunken auf einen E-Scooter zu stellen und zu fahren. Das ging auch gut, 2 Meter, dann ist er voll gegen ein Gebäude gefahren, aber sonst ist wirklich
alles. Das muss man ja generell sagen, wir waren jetzt ja in der Fanzone in Frankfurt schon. Und da waren ja auch dann Schotten und Engländer. Und klar, das kam, hat dann bei ein paar lustigen, beleidigenden, gegenseitigen Zurufen.
Es gab ein bisschen Banter.
Ja, genau, auf einem Unterhaltungsniveau.
Genau,
sodass alle Seiten Spaß haben, dem Gegner halt irgendeinen Quatsch zuzurufen. Ja. Wie gesagt, sportlich liefst du die Schotten nicht so?
Auf keinen Fall, nee.
Ich muss aber auch sagen, ich fand sie auch jetzt spielerisch nicht überzeugend.
Überhaupt nicht.
Da hat man zum Beispiel auch jetzt, wenn man mal den Vergleich zu Ungarn zieht, die sind ja auch rausgeflogen, muss man halt ganz klar sagen, dass Ungarn ganz andere spielerische Ansätze hatte und halt einfach dann letztlich Pech gehabt hatte, als Gruppendritter zu scheitern. Und also, dass man da das Gefühl hatte, dass die mehr auf Augenhöhe waren, während bei Schottland halt leider wirklich nur es kämpferisch gestimmt hat, aber halt nicht spielerisch.
Ja, es hat bei Schottland ja nicht mal defensiv gestimmt. Die standen nicht mal defensiv gut, obwohl man eigentlich zu Beginn dachte, irgendwie die haben gute Defensivspieler und werden da sich hinten reinstellen und kämpfen. Aber
ja, ich denk mal,
selbst da hat irgendwie die Zuordnung oft gefehlt.
Ich denke mal bezeichnend auch, dass beide Tore Eigentore waren.
Ja, offensiv ging gar nichts.
Ja, dagegen die Schweizer fand ich sehr überraschend gut. Also, ich weiß nicht.
Überraschend? Also, ich dachte, dass die eigentlich ganz
gut sind.
Aber ich
dachte,
mit denen gerechnet. Gut ist. Ja, die waren bei der letzten Euro, waren auch saustark, haben sich als kämpferische Truppe
Die haben halt immer Sherdan Shaqiri, ne?
Ja, seitdem hatten die ja auch einen Trainerwechsel. Und soweit ich bin jetzt kein absoluter Schweiz-Experte, aber gerade in der Schweiz gerade in der Schweiz war jetzt ja die Zufriedenheit jetzt nicht so unfassbar da mit dem Schweizer Trainer. Ja gut, Deutschland hat am Ende die Gruppe gewonnen. Ich denke mal, zwar...
War jetzt auch wenig überraschend.
Ich denke mal, zwar am Ende relativ überraschend, dass es so knapp gegen die Schweizer nur mit einem Punkt gewinnen, aber ich denke mal, insgesamt verdient. Ich denke gerade so, dass die Auftritte Hoffnung auf mehr machen. Zumindest das Achtelfinale sollte auf jeden Fall noch Pflicht sein.
Gegen wen geht's da denn?
Dänemark.
Gegen
Dänemark.
Ah, Deutschland gegen Dänemark.
Ja, Deutschland spielt gegen Dänemark.
Aber für also die Schweiz, gegen wen geht's?
Gegen Italien.
Aha. Oh. Ja, okay.
Ja, also wir können ja nochmal später, denke ich mal, auch nochmal zu den Italienern.
Ja,
aber und so. Ich denke mal, gerade in Deutschland, also das merkt man ja im kompletten Land, das hat eine gewisse Euphorie entfacht. Also man glaubt auf einmal wieder an den Titel. Wann war das letzte Mal der Fall, muss man halt auch ganz offen sagen.
Ja, 2018 würde ich sagen.
Gefühlt nach einem Großfreistoßtor gegen Schweden.
Ja. Also so lange ist es auch nicht, ja. Aber.
Ja, ja. Also es soll andere Nationen geben, die sich schon ein bisschen länger nach einem Titel sehen als jetzt 10 Jahre.
Gerade wenn man halt die Heimeuphorie mitnimmt, gerade in den K.O.-Phasen werden ja die Fananteile, weil man die Tickets ja vorkaufen musste, nochmal deutlich extremer, sag ich mal, in die Richtung gehen. Mal sehen. Am Samstag geht's ja dann wieder los.
Ja, genau. Also wir werden das Spiel vermutlich in Frankfurt in der Fanzone schauen und da wird dann dementsprechend gut die Stimmung sein. Wo wir gerade bei dem Heimvorteil sind, Leon hat es gerade an, man hört uns ja nur, man sieht uns nicht. Das Tolle, und das ist keine Werbung, Trikot eines deutschen Vergleichsportals.
Ja, also das muss man wirklich sagen, die aus dem Ausland, die denken safe alle, dass das unsere Ultragruppierung ist. Also das sieht man ja wirklich auf gefühlt jedem zweiten. Gut, ich würde jetzt hier keine Namen nennen, weil wir keine, aber ich denke, das weiß ja jeder, was gemeint ist.
Das ist witziger, wenn
wir es genau. deshalb, also da muss man wirklich sagen, dadurch aber halt auch, gerade auch vielleicht für den eher unbeteiligteren Zuschauer, der vielleicht sich nicht immer direkt für die Nationalmannschaft begeistern kann, natürlich sehr cool, ein Trikot zu bekommen.
Ja, und ich bin zwar England-Fan, aber ich bin immer noch Deutscher. Wenn es was umsonst gibt, dann wird sich das natürlich geholt. Ich habe das Trikot neben mir liegen. Ich finde es auch sehr cool, man kann sich die ja beflocken lassen, das machen die wenigsten, aber wir haben es gemacht.
Ja.
Meine Rückennummer ist bei dem tollen Vergleichsportal-Trikot aktuell die 66 und der Spielername, der darüber prangt, ist Over the Line.
Wir können ja mal die Zuhörer ein wenig rätseln lassen, was das denn bedeutet, aber auf jeden Fall, nee, wie gesagt, also ich denke gerade, also gerade für Deutschland so. Also es ist halt ganz cool, dass halt jeder im Land ein Trikot seiner Nation halt dadurch haben kann. Ja.
Oder seines Vergleichsportals.
Ja.
Ja, man kann es auch so machen wie Leon, der einfach schon 2 offizielle DFB-Trikots gewonnen hat.
Ja,
auch
genau. Ja, das muss man sagen. Also das ist leider so ein einziger Kritikpunkt, die DFB-Trikots. Also ich muss ja generell sagen, die meisten Trikots in den Turnieren sehen unfassbar geil aus. Die DFB-Trikots kosten ja aber ein gutes Stück, aber man braucht einfach ein bisschen
Glück. Nicht nur die DFB-Trikots.
Ja, man braucht einfach ein bisschen Glück, dann gewinnt man einfach 2 Stück. Dann kann man eins so nehmen und eins beflocken lassen zum Beispiel. Ja, oder noch welche über illegale Seiten kaufen.
Das hast du jetzt nicht gesagt.
Ja. Da wollen wir jetzt keine Werbung für machen.
Nee. Sollen wir weiter zur Gruppe B?
Ja, gerne.
Waren wir mit Gruppe A schon fertig?
Ich weiß nicht, wolltest du noch was anmerken?
Zu Ungarn haben wir jetzt nicht gesprochen. Ja, da kann man ja sagen, die haben ein bisschen enttäuscht. Also die hatten ja vor dem Turnier eigentlich einen unfassbar guten Lauf und man hat schon
sowohl Spiele... Stimmt, die hatten den längsten ungeschlagenen Lauf aller EM-Teilnehmer.
Genau, ja.
Ich hätte auch zumindest, also ich hätte jetzt nicht erwartet direkt, dass sie zum Beispiel besser als die Schweiz abschneiden, aber dass sie zumindest als Gruppendritter so viele Punkte holen oder so eine gute Tordifferenz haben, dass sie am Ende an der K.O.-Phase teilnehmen können. Und da ist das halt schon sehr, sehr bitter.
Ja, vor allem sind sie ja letztes Jahr schon irgendwie als überzeugendste Mannschaft aus der Todesgruppe, also bei der letzten Euro, aus der Todesgruppe F ausgeschieden und jetzt reicht schon wieder nicht fürs Weiterkommen.
Ja, gut, da war es halt jetzt noch Pech. Dieses Jahr hatte man eigentlich auch im Papier eine machbare Gruppe. Also klar, Deutschland als klarer Favorit, auch wenn jetzt vielleicht die letzten Turniere nicht so gestimmt haben. Also da hat man sich ja dann schon erwartungsgemäß durchgesetzt. Aber dann jetzt gerade mit Schottland und der Schweiz zumindest 2 auf dem Papier schlagbare Gegner gehabt, hätte jetzt auch keiner denken können, dass die Schweizer am Ende so stark sind.
Ja, beim ersten Spiel Ungarn gegen Schweiz, da war ich wirklich ein bisschen enttäuscht von Ungarn und da habe ich wirklich mehr erwartet noch, also kann man
weil insgesamt es echt deutlich wurde da mit 3.
Ja,
deswegen kann man...
Das habe ich zum Beispiel nur in Ausschnitten geguckt.
Ja, das Spiel habe ich auch nicht ganz gesehen, da kann David vielleicht mehr
sagen. Ja, doch, das habe ich schon ganz gesehen und ich hatte spielerisch schon mehr erwartet von Ungarn.
Ich muss dazu auch sagen, ich habe von Ungarn bis auf das Deutschlandspiel keins in voller Länge geguckt, weil das letzte war ja parallel dann zum deutschen
Spiel. Ja, stimmt, das habe ich auch nicht gesehen.
Aber ich denke mal grundsätzlich trotzdem, dass man schon einen spielerischen Unterschied zwischen Schottland und Ungarn gesehen hat, aber dass halt einfach bei Ungarn grundsätzlich die Erwartungshaltung viel größer war. Bei Schottland wird das ja allein schon die Qualifikation wieder als großer Erfolg angesehen.
Ja, wobei die eine sehr starke Quali gespielt haben. Ja. Die haben einfach Spanien geschlagen, gegen Norwegen auch überzeugt, die ja eigentlich auch ins Teilnehmerfeld der Euro gezählt wurden.
Ja. Ja, dann sollen wir jetzt zu Gruppe B?
Ja, dann lass mal weitergehen.
Gruppe VfB war spannend, aber wurde dann letztlich von einem Team ziemlich klar und deutlich dominiert.
Ja.
Die Spanier.
Genau. Die Gruppe waren ja Spanien, Italien, Kroatien und Albanien.
Ja, also während man jetzt sagen kann, bei Albanien, da hat man von Anfang an nicht viel erwartet, muss man ganz klar sagen, dass Italien und Kroatien einfach ganz klar enttäuscht haben. Also die hatten Spanien ja nicht wirklich was entgegenzusetzen. Mhm. Wir reden mit Kroatien immerhin vom Drittplatzierten der letzten Weltmeisterschaft.
Ja, und die wurden beide gut.
Ja, Kroatien wurde einmal kurz
weggespielt von Spanien.
Weggefegt. Italien auch nicht wirklich Torchancen.
Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich es auch spielerisch super schade fand, dass dann letztendlich ein Eigentor das Spiel entschieden
hat. Ja, voll.
Ja.
Weil jeder dachte, das wird das Spiel der Gruppenphase, Spanien gegen Italien.
Ja, ich glaube halt vor allem dafür hätte Spanien eher einen Gegner gebraucht, der mehr mitspielt.
Genau, das möchte ich auch noch sagen. Ich glaube nämlich, Kroatien hat eigentlich besser mit Spanien mitgehalten und das Spiel ging dann eigentlich zu hoch aus, während Italien ja komplett wegdominiert wurde von Spanien. Ja. Und da das Spiel eigentlich deutlich höher hätte ausgehen können, weil Spanien die Chancen wirklich hatte.
Kroatien hat sich halt so ein Stück weit selber ins Bein geschossen, indem man halt wirklich dann zu aktiv mitgespielt hat. Die sind halt praktisch ins offene Messer gelaufen. Italien hatte man gefühlt von Anfang an das Gefühl, die wollen nur Schadensbegrenzung betreiben. Ich denke mal, bei Kroatien war dann vor allem die Enttäuschung im zweiten Gruppenspiel nur einen Punkt gegen Albanien raus.
Ja, das auf alle Fälle.
Mhm. Ja, der Heartbreak dann am Ende des letzten Gruppenspiels.
Ja, da waren wir auch in der Fanzone.
Das war cool. Ja. Wir standen, um uns herum standen nur Kroatien und Italien-Fans.
Ja, das muss man ja sagen. Albanien zwar rausgeflogen, aber auch mit unfassbar vielen Anhängern immer pro Spiel.
Jedes Spiel Heimspiel.
Gerade. Wobei ich glaube, gegen Kroatien waren mehr Kroaten im Stadion als Albaner.
Ich habe die Zahlen nicht gesehen.
Es gibt Seiten, da werden ja die Zahlen immer aktualisiert. Aber da kann man auch noch, wie gesagt, auch in den Fanzones, da wir waren ja in dem letzten Gruppenspiel da, sehr viele Fans von allen Seiten da.
Und einfach alle mit einer unfassbaren Lust, Fußball zu schauen.
Ja.
Das ist einfach so toll, das hier im Land mitzuerleben. Ja.
Bei Kroatien haben wir kurz drüber geredet. Bei Italien, die sind zwar jetzt letztlich durchgekommen, aber spielerisch auch nicht wirklich überzeugend, oder?
Ja, also dafür, dass das ein amtierender Europameister ist.
Ja, stimmt, das vergisst man sehr schnell. Italien, auch wenn sie die letzte Weltmeisterschaft verpasst haben, sind immer noch Titelverteidiger.
Und da ist da ja einen großen Umbruch im italienischen Fußball gehabt. Also die haben da die Mannschaft ja x-mal durchrotiert.
Ja, im ersten Spiel hat man vielleicht noch auf mentaler Ebene sehr gut zurückgekommen, hat Albanien geschlagen, auch vielleicht Überzeugungsspiel, aber es war trotzdem nur ein 2-1 gegen Albanien, gegen Spanien relativ chancenlos. Gegen Kroatien war man dann halt letztlich doch auch auf einen Last-Minute-Treffer angewiesen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber wenn die Italiener dieses Spiel verloren hätten, wären sie ja sogar als Gruppendritter rausgeflogen, oder?
Ja.
Das wäre ja eine negative Tor, ich habe die Tabelle gerade nicht.
Die Gruppendritten sind ziemlich gut gewesen, also dieses Turnier.
Ja, ich muss sagen, mit einer negativen Tordifferenz und 3 Punkten hatte man nicht wirklich.
Das hat nicht gereicht, ja.
Ja, ich glaube, Slowenien ist letztlich der schwächste Gruppendritte gewesen, der noch weitergekommen ist mit 3 Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis.
Ja, wenn wir gerade über Slowenien reden, können wir eigentlich auch rüber in die Gruppe C gehen oder wollten wir noch
was sagen? Ja, also ich denke mal, Spanien noch kurz zusammenfassen. Ich denke mal, Spanien auf jeden Fall absoluter Top-Favorit.
Genau, das denke ich auch. Das möchte ich auch nochmal zusammenfassen. Wird ja auch von vielen gesagt,
Deutschland könnte ja im Viertelfinale auf Spanien treffen.
Das oder auf von, Georgien. Das wäre ein krasses Spiel.
Dass das aber von Nummer, vielen als fast schon vorgezogenes Finale gilt.
Ja, schon. Spanien, war auf allen Ebenen spielerisch am besten. Die haben ihr Tiki-Taka irgendwie über die Jahre jetzt ziemlich gut erweitert. Man hat ja immer kritisiert die letzten Turniere jetzt, dass Spanien nie wirklich zum Abschluss kommt. Die haben 80% Ballbesitz, aber kommen halt nicht zum Abschluss. Und da hat man eine deutliche Entwicklung jetzt in diesem Turnier gesehen, weil sie eben immer noch dieses Tiki-Taka-Element haben, immer noch 70% Ballbesitz, aber halt eben über die Flügel dann sich auch gut vors Tor spielen und auch da ihre Abschlüsse finden.
Was halt bei Spanien vielleicht potenziell irgendwann zum Verhängnis werden könnte, ist, es ist tatsächlich, also man hat ein paar Erfahrene, aber es ist trotzdem, gerade die wichtigen Spieler sind auch sehr viele junge, eher unerfahrene Leute dabei. Also gerade so Lamine Jamal, Nico Williams, auch ein Petri, die haben aktuell, sind ja aktuell mit die Leistungsträger.
Schon, auf alle Fälle.
Extreme Unterschiede, aber da ist halt dann die Frage, ob sie diese Unbekümmertheit halt behalten, wenn es dann wirklich auch potenziell über 120 Minuten geht, wenn es dann auch wirklich auf Mentalitätssachen und sowas ankommt, ob die dann halt vielleicht diesem Druck halt gerecht werden. Das ist halt sehr schwer einzuschätzen.
Okay. Ja, und kommen zu Gruppe C. Und das möchte ich jetzt unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mal teilen, was wir in unseren Notizen stehen haben. Hier steht nämlich nur, ich kann das alles nicht mehr, war langweilig.
Ja.
Das ist ja jetzt die Gruppe mit England. Also, Gregor, was hast du dazu zu sagen?
Du warst ja bei jedem England-Spiel vor Ort.
Ja, also genau, ich war in Gelsenkirchen in der Fanzone, in Frankfurt im Stadion und in Köln vorgestern in der Fanzone. Ja, also das Spiel in Gelsenkirchen war von der Stimmung her saugeil. Die haben da ein eigenes Public Viewing für die England-Fans eingerichtet. Das hat davor gepisst, aber es hat irgendwie keinen gejuckt. Man hat sich die...
Gut, typisch englisches Wetter halt.
Ja, die haben ihr Wetter mitgebracht. ja, genau, Shoutout an Oliver, Christian und Jonathan, die ich da kennengelernt habe, mit denen ich das Spiel geguckt habe. Es war super witzig mit denen. Wir haben alle gejubelt, als Bellingham getroffen hat und die Stimmung da war super. Man hat vor dem Spiel, lief natürlich der Klassiker, Three Lions, It's Coming Home. Und die meinten nur so, ja, wir sollten vielleicht nicht so laut mitsingen, weil es ist erstes Gruppenspiel. Als Bellingham getroffen hat, hat die komplette Fanzone das gesungen. Und es war dann auch egal, dass man nur 1-0 gegen Serbien gewonnen hat. Ja, zweites Gruppenspiel in Frankfurt im Stadion, natürlich wieder super geile Stimmung, ganz viele singende, glückliche Engländer, eben bis zum Anpfiff. Als Kane getroffen hat, dachte ich kurz, jetzt könnte es mal was geben, jetzt könnte man hier das Spiel mal in die Hand nehmen, aber ja, was dann passiert ist, es ist langweilig, da ist nichts, da ist kein Wille, da ist kein Weg.
Vor allem ist der Ausgleich gefallen.
Ja, dann fängt man sich noch einen Ausgleich, man reagiert nicht drauf, das Einzige, was Southgate tut, ist Gallagher reinnehmen und Palmer hat eine unglaubliche Saison gespielt, hat 20 Minuten bei dieser EM gesehen. Ich verstehe es nicht. Ich frage mich, was da fehlt. Und ich dachte auch, dieser offensive Ansatz, den man bei der WM in Katar ja ein bisschen gesehen hat, da hat man sich mehr getraut, da ist mehr passiert. Der ist jetzt auch wieder völlig futsch. Die Quali war super gut, die Spiele gegen Italien. Boah, da dachte ich auch, wenn die Engländer so spielen, dann können die hier Europameister werden, aber was da aktuell passiert, ne. Da hat man echt keine Lust, die Spiele zu gucken. Und
ja, es ist ja vor allem, also so zumindest, ich habe alle Spiele, bis auf das Slowenien-Spiel, da habe ich nur die zweite Halbzeit geguckt. Man hatte halt in allen Spielen so das Gefühl, nicht nur, dass es halt offensiv nicht überzeugend war, sondern man hatte einfach kein Interesse daran, das Spiel zu machen. Also gerade gegen Serbien und gegen Dänemark hatte man das Gefühl, dass so ab der 30. Minute nur noch der Gegner das Spiel gemacht hat und man gefühlt halt nur noch das Ganze über die Zeit bringen wollte. Ich glaube, gegen beide Teams relativ 50-50 vom Ballbesitz, was man halt auch erstmal schaffen muss gegen so krasse Außenseiter. Also ich wüsste jetzt nicht, was los wäre, wenn, keine Ahnung, Deutschland auf einmal ein 50-50-Spiel gegen Ungarn gehabt hätte, so vom Ballbesitz her. Also da muss man halt ganz klar sagen, gerade gegen Dänemark hatte man zum Schluss nur noch das Gefühl, dass man diesen 1-1 über die Zeit retten will. Ist bei allem Respekt vor Dänemark, die ja schon keine schlechte Mannschaft haben, trotzdem für ein Team, was auf dem Papier zu den absoluten Top-Favoriten zählt, hat einfach echt schwach ist.
Ja, also wirklich, ich kann dazu nicht mehr sagen, als dass es schwach war. Ich habe jetzt in Köln das Spiel in der Fanzone geguckt. Ich habe mich dann irgendwann angefangen, mit einem zu unterhalten. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass hier noch ein Fußballspiel nebenbei läuft, weil wirklich nichts passiert ist. Dann, wie gesagt, ich sage den Namen jetzt schon zum zweiten Mal, Cole Palmer kam dann immerhin mal. Ich finde, der hat offensiv für ein wenig mehr Zug gesorgt, hatte dann einen sehr, sehr schwachen Abschluss, immerhin etwas. Und ich kann nur hoffen, dass er das, was er da gegen Slowenien gezeigt hat, noch ein bisschen besser jetzt im Achtelfinale zeigt. Das ist zwar nur in Anführungszeichen die Slowakei, aber so wie das da aktuell läuft, ist das ein absolutes Topspiel quasi, weil ja, wenn die weiter so spielen, dann sehe ich da wirklich leider, leider, leider schwarz.
Ja, gut, man muss ja auch dabei aber auch fairerweise sagen, dass das eigentlich für alle Teams in dieser Gruppe galt, also kein Team konnte wirklich überzeugen. Klar, die Slowenen, sehr überraschend, als Gruppendritter letztlich weitergekommen, nur mit Unentschieden, das hätte man denen vorher nicht zugetraut, aber auch Dänemark zum Beispiel keinen einzigen Sieg und auch zum Beispiel die Serben, haben von der reinen Kaderqualität, hätte man denen es vielleicht eher zugetraut, als Slowenien es durch diese Gruppe durchzuschaffen. Letztlich wurde diese Gruppe ja eigentlich nur durch diesen einen Sieg zu Beginn von, der sehr knapp war, von England gegen Serbien entschieden. Ansonsten war es ja eine sehr ausgeglichene Gruppe.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, hervorzuheben in der Gruppe ist natürlich noch das Tor von Eriksen zum 1-0 gegen Slowenien. Also ich glaube, da hat sich jeder Fußballfan gefreut, als er das gesehen hat. Also wenn wir da jetzt an die Ereignisse von vor 3 Jahren denken bei der Euro.
Man muss auch sagen, gegen Slowenien waren die Dänen ja nochmal deutlich stärker und auch spielbestimmt. Das war ein Spiel, was man hätte gewinnen müssen. Aber gerade zum Beispiel auch Serbien gegen England, das letzte Gruppenspiel, das war ja gefühlt eine 1-1 Spiegelung von dem Spiel England gegen Slowenien. Nur, dass halt da auf dem Papier zwei eher ausgeglichenere Mannschaften auf dem Platz standen. Aber da ging auch bei beiden offensiv sehr, sehr wenig. Und das ist halt insgesamt ist dann halt die Frage, okay, war diese Gruppe einfach so ausgeglichen? Aber wenn man halt auf die Kader guckt, muss man halt sagen, haben dann vielleicht die vermeintlichen Favoriten doch eher enttäuscht.
Ja.
Ja.
Kann das nicht mehr.
Also ich kann zu dieser Gruppe auch nur sagen, ich habe das erste Spiel von England geguckt, gegen Serbien war das, oder?
Ja, so erst war gegen Serbien.
Genau, und habe dann nach der Halbzeit ausgemacht und danach nie wieder ein Spiel aus der Gruppe C geguckt. Also ich habe wirklich viele Spiele gesehen, dieser EM-Gruppenphase bis jetzt, aber bei Gruppe C habe ich dann aufgehört irgendwann.
Ja, ich habe tatsächlich, wie gesagt, bis auf diesen letzten Gruppenspieltag habe ich so gut wie alles da geguckt. Aber wie gesagt, also Dänemark, England war auch schon sehr schwer nur zu ertragen. Und wie gesagt, Slowenien, Serbien habe ich jetzt nicht geguckt, aber trotzdem, also gut, man muss halt sagen, es war halt letztlich im Sinne zum Beispiel von einem Team wie Slowenien, was vielleicht individuell nicht so stark aufgestellt ist, dass so ein Team es letztlich halt dann auch mit limitierten Mitteln halt schaffen kann, durch so eine Gruppe durchzukommen. Aber gerade von England muss man sich deutlich steigern und auch Dänemark, muss man sagen, Dänemark spielt jetzt im Achtelfinale gegen Deutschland, ist es kein Team, vor dem ich jetzt sagen würde, wo wir Angst haben müssen.
Ja, und das Schlimme an der englischen Mannschaft, an der Leistung ist natürlich, also für mich ist, dass ich jetzt hier so recht differenziert darüber reden kann. Ich weiß aber genau, dass ich am Sonntag um 18 Uhr hoffentlich in Gelsenkirchen stehen werde und mir die Seele aus dem Leib schreien werde. Ich werde hoffen und bangen und ich werde natürlich der Überzeugung sein, dass es irgendwann, vielleicht dieses Jahr, aber irgendwann wird es nach Hause kommen.
Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das letzte halt nicht passiert, aber ja.
Ja, doch.
Wir gehen mal weiter zur Gruppe D.
Österreich, Frankreich, Niederlande, Polen in dieser Gruppe, ja.
War das nicht zu Beginn des Turniers die von den UEFA-Koeffizienten höchste Gruppe?
Ja, ich glaube schon, dass das die Todesgruppe nach dem Ranking war.
Also klar, zum Beispiel Gruppe B auch sehr, sehr stark auf dem Papier, aber Gruppe D und am Ende hat Österreich die Gruppe gewonnen.
Genau, das ist sehr überraschend tatsächlich.
Ja, man muss sagen.
Weil ich glaube, in dieser Runde haben doch irgendwie alle schon gecallt, vor dem Turnier, dass Österreich keinen schlechten Job macht. Vielleicht ein Gruppensieger wird, aber...
Ja, das stimmt.
Und die Österreich-Fans, mit denen ich gesprochen habe, die waren auch sehr zuversichtlich.
Ja.
Die haben sehr lustig geredet.
Man muss ja dazu sagen, ich weiß nicht, ob wir später nochmal kurz einen Blick auf die K.O.-Phase werfen, aber die Österreicher haben auch durch ihren relativ leichten Turnierbaum... auf der anderen Turnierhälfte ist halt echt was möglich, gerade Richtung Halbfinale und was sonst noch kommt.
Rangnick-Ball.
Ja, genau, Ralf Rangnick natürlich. Da merkt man halt auch, die haben halt ein System, dem man halt folgt, was halt auch zum Kader und zu den Spielern perfekt passt.
Ja, im Unterschied zu England haben die ein System. Ja.
Gut, im Vergleich dazu kann man auch wieder enttäuschend Frankreich nennen, die eigentlich auch eine unfassbar hohe individuelle Klasse haben, aber halt auch durch einen sehr defensiven Fußball und vor allem nur auf Mbappé zu verlassen.
Ja.
Halt, das hat man ja gerade.
Kann man auch wieder unsere Notizen zitieren. Hier steht, Frankreich hat leider individuelle Klasse.
Ja.
Aber hier steht individuelle Klasse, aber egal, deutsche Ecke.
Ja.
Nee, das habe ich ja nicht, das hat ja David geschrieben.
Ach so.
Ich war schon meine Hände in Unschuld. Auf jeden Fall, bei Frankreich muss man halt sagen, letztlich ist Frankreich auch nur weitergekommen, weil halt irgendein Österreicher ein glückliches Eigentor gemacht hat.
Und Mbappé einen Elfmeter geschossen hat.
Ja, genau. Zum Beispiel jetzt nur mal als Beispiel das Holland-Spiel. Klar, das Tor war letztlich abseits, aber sowas kann natürlich dann auch in die Hose gehen. Dann verlierst du gegen Holland.
Und
dann
das ist eine sehr, sehr knappe Abseits.
Frankreich hat kein Tor selbst aus dem eigenen Spiel herausgeschossen.
Ja. Die haben genauso viele Tore wie England, haben keins aus dem Spiel geschossen und trotzdem ranten alle über England, wie sie es gesagt haben.
Dazu muss man aber auch sagen, dass diese Gruppe auf dem Papier eine deutlich stärkere war. Also ich glaube, wenn du 0-0 gegen Holland spielst, kannst du es besser verkaufen, als wenn du 0-0 gegen Slowenien spielst.
Ich weiß gar nicht, was du da fragst.
Wobei die Taktik von Frankreich ja wirklich nur ist, wir stellen uns hinten rein, verteidigen erstmal und wenn wir dann den Ball haben, dann einfach auf Mbappé schlagen, dann regelt er das schon.
Nicht was.
Sonst haben die keinen Konzeptspieler.
Ich wollte gerade sagen, man hat zum Beispiel defensiv, man hat ja zum Beispiel gerade Kanté ja sehr stark überraschenderweise gewesen. Ja. Man hat ja defensiv auch gute Leute, aber bei dieser Offensive... Dembélé, Griezmann hat ja, glaube ich, eine sehr starke Saison auch gespielt.
Komplett, ja.
Ja, da so defensiv zu spielen, es nicht mal zu schaffen, gegen ein Team wie Polen letztlich einen Sieg zu holen, das spricht halt dann auch für sich. Frankreich spielt ja jetzt also im Achtel.
Polen, die auch schon sicher raus.
Ja. Das muss man dazu sagen, Polen eigentlich bisschen unglücklich halt, dass die letztlich so eine starke Gruppe erwischt haben. Gegen Holland lange mitgehalten, lange in 1-1 gehalten.
Die Spiele alle nicht geguckt.
Ich hab so gut wie jedes Spiel geguckt. Nur am letzten Spieltag habe ich die zweite Hälfte nicht mehr geguckt. Aber Polen wirklich, also auch gegen Österreich dann halt, da hat man halt dann schon einen qualitativen Unterschied gemerkt, wieso sich dann die Österreicher letztlich durchgesetzt haben, aber auch gegen Frankreich noch gepunktet. Aber auch die Holländer, muss man sagen, viele ja vom Turnier die Holland als Enttäuschung. Klar, sie wurden jetzt nur Gruppendritter, aber man kommt trotzdem souverän weiter, spielt es im Achtelfinale auch nur in Anführungszeichen gegen Rumänien.
Sollte eigentlich auch ein klares Ding werden, würde ich sagen.
Ja, also man muss auch sagen, Holland ja gerade
fantechnisch
gegen Polen gewonnen. Genau, stimmt. Die Holländer auch sehr fantechnisch, sehr stark. Ich weiß nicht, mit 40.000 oder so waren die in Hamburg.
Ja, habt ihr das mitbekommen, dass die so einen Fanbus haben, den die ja überall mitnehmen, den die auch irgendwie also in Katar sogar mit hatten? Halt echt? So ein, ja.
War das dieser Doppeldecker?
Ja, genau, so ein Doppeldeckerbus. Ja,
ist das der, von wo die aus oben da immer die, ich kenne nur diese Videos, wo die immer nach links und nach rechts, sag ich mal, gehen.
Ja, genau.
Genau.
Ja, das vorne fährt so ein Bus immer.
Die sehen auch alle gleich aus, aber sind immer in verschiedenen Städten.
Ja, genau. Genau, auf jeden Fall. Und also Holland, wie gesagt, fantechnisch sehr überzeugend. Gut, man muss ja, und darf ja auch nicht vergessen, das Spiel war ja, glaube ich, in Hamburg, gell?
Mhm.
Ist ja auch gut nah an der holländischen Grenze so. Also, ist ja, guck mal, ist jetzt ja von der Strecke.
Ja, okay,
jetzt
näher als Leipzig.
Ja, schon klar. Aber also es ist ja schon für Holland beispielsweise jetzt leichter zu erreichen, ja, als für manche andere Länder, die an dem Turnier teilnehmen. Aber Holland auch, wie gesagt, gegen Frankreich dann einen Punkt geholt. Also ich denke grundsätzlich, mit Holland ist schon noch zu rechnen, zumal auch auf der leichteren Turnierbaumhälfte, genauso wie die Österreicher. Deshalb mal sehen.
Ja, ich vertraue Ronald Koeman da immer noch nicht.
Irgendwie. Nee, das muss man ja sagen, das ist auch kein Trainer, der eine groß offensive Spielphilosophie. Genau.
Der wurde ja schon vor dem Turnier immens kritisiert und ich verstehe diese Kritik irgendwie. Und
ja, ja.
Er stellt irgendwie komisch auf, denkt man immer erstmal.
Ja,
also, dass er Frimpong so wenig spielt.
Genau.
Ja.
Das haben wir gesehen. Wir waren ja alle drei beim Testspiel gegen Deutschland im Stadion in Frankfurt, ja, und da hat Frimpong keine Sekunde gesehen, wenn ich mich recht erinnere.
Ja,
aber ein Daily Blind auf linker Außenverteidiger.
Wobei, der hat jetzt nicht mehr gespielt.
Ja, das
ist zum Glück. Jetzt Ake von Manchester City.
Ja.
Dann wird halt so ein Wout Weghorst eine Lebensversicherung für Holland.
Ja, man muss sagen, zum Beispiel, ich glaube bei Frimpong, aber das haben sie auch gesagt, der spricht kein Holländisch. Und ich weiß nicht, inwieweit das gerade zum Beispiel Holland versucht, es ja eher defensiver anzugehen, gerade wenn man eine diszipliniertere Spielweise, wie wichtig da bei sowas dann Kommunikation und alles ist.
Jeremy Frimpong spricht kein
Niederländisch.
Das wusste ich.
Der spricht kein Niederländisch.
Krass.
Der ist zwar in, meines Wissens, er müsste in Holland geboren sein, aber der ist komplett in England aufgewachsen.
Ach, krass.
Und spricht das tatsächlich kein Niederländisch. Der ist, glaube ich, deshalb auch der Einzige, das haben die angesprochen, weil der einzige Holländer war, der nicht bei Nationalhymne mitgesungen hat. Und ist ja logisch, wenn du kein Holländisch kannst. So.
Ja, krass.
Aber
das wusste ich noch nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Nationalhymne kann man aber auch schon vom Turnier mal auswendig lernen.
Das ist keine Nummer. Gut. Auf jeden Fall, das ist eine Nummer. Das war eine Nummer.
Frag mal den Jeremy.
Ja, genau. Auf jeden Fall, gut, da muss man aber auch sagen, trotzdem mit direkt einer der stärksten Spieler gegen die Franzosen gewesen. Direkt zu Beginn eine große Chance gehabt.
Ja.
Ich denke grundsätzlich, dass aus dieser Gruppe es interessant wird, wie sich die Teams weiterentwickeln. Frankreich, merkt man, die haben ja noch Steigerungspotenzial, interessant gegen Belgien. Und bei Österreich und Holland eine relativ leichte Turnierhälfte. Mal sehen, wie es wird.
Schauen wir mal, was wird. Dann gehen wir weiter zu Gruppe E.
Ja, war das die spannendste Gruppe?
Ja, das
auf
war
jeden Fall
vollkommen. Das war ein spannendes Finale gestern.
Ja, ich habe das ja in Stuttgart geschaut, das Ukraine-Belgien-Spiel, nicht im Stadion, aber in der Fernsehzone, und da waren eben super viele Ukrainer, und am Ende war es mehr ein verzweifeltes Bangen und Hoffen auf das Weiterkommen als wirklich kämpferisches Anfeuern.
Ja, man muss ja sagen, die Ukraine ist das erste Team seit der Sechsergruppenregelung, also seit 2016, was mit 4 Punkten ausgeschieden ist.
Das ist so krass.
Wenn man überlegt, es sind Gruppendritte mit jeweils 3 Punkten gekommen. Und
die Ukraine hatte gestern ja wirklich Chancen, daran lag es nicht. Ja. Die waren auch, ich fand die viel stärker als Belgien, obwohl Belgien da als leichter Favorit reingegangen ist.
Ja, man muss generell sagen, Belgien eher enttäuschend.
Ja.
Ja.
Also sie sind ja auch mit einer Siegesserie meines Wissens ins Turnier gegangen. Ich glaube, die haben unter Tedesco noch nicht verloren. Die haben unter Tedesco noch nicht verloren. bis zu dem Auftaktspiel gegen die Slowakei, wo man ja auch sagen muss, wo sie eigentlich sehr gut angefangen haben. Da hat Lakaka mehrere Großchancen vergeben.
Das ist auch eine völlig wilde Story, die, ja, die drei aberkannten Tore, der wäre jetzt Torschützenkönig gewesen. Oder?
Ja, ja. Es gibt potenziell ein paar Leute, die bei Kicktipp auf Lukaku als Top-Torjäger der Europameisterschaft, beziehungsweise generell auf den Belgier als Top-Torjäger der Europameisterschaft getippt haben, die kommen damit noch nicht ganz so klar,
ja, dass das tut der weh, ne?
Top-Torjäger wäre. Ja, aber allgemein natürlich auch, Lukaku ja immer wieder unter Kritik gewesen, zum Beispiel, dass er spielt, zum Beispiel statt einem Openda von Leipzig, der ja sehr überzeugende Saisonleistung gebracht hat, und dann spielt er schon.
Trotzdem Fakt, dass er für Leipzig
spielt. Ja, muss ja sagen, also der spielt ja für Red Bull, das. Also ich denke mal, wir sollten ja zu Beginn schon mal klar gemacht haben, dass wir wenig von diesem Konstrukt bis gar nichts halten. Aber ja, trotzdem.
Nichts. Kein Kommerz im Fußball.
Ja, genau.
Ein bisschen Kommerz ist immer, ne? Ich glaube, das kannst du hier so.
Ja,
aber das ist eine andere Diskussion.
Ja, genau. Aber dass ein Openda trotzdem eine überragende Saison gespielt hat und Lukaku trotzdem jedes Spiel von Anfang an spielt. Und dann ist es natürlich bitter für so einen Spieler, der eigentlich damit, sag ich mal, seinen Kritikern eine Antwort geben könnte, wenn ihm einfach 3 Tore aberkannt werden.
Ja.
Auf der anderen Seite Rumänien überzeugend durch.
Wird Erster.
Ja, von vielen wurden ja eher die Ukrainer hinter den Belgiern als, hätte ich gesagt, eher so ein bisschen Favorit in der Gruppe, die aufs Weiterkommen. Und den Rumänen wurde ja von vielen des Gruppen auch sogar schwächer als die Slowakei
prognostiziert.
Genau. Und am Ende setzt man sich trotzdem als Gruppensieger durch.
Und das würde ich sagen, allein durch den Kampf, da gab es kein Spielsystem. Irgendwie, die haben Ball nicht wirklich eine Idee gehabt, außer der Wille. Das Einzige, was sie hatten, war der Wille, dass die weiterkommen.
Das hat man ja, finde ich, sehr gut im ersten Spiel gegen die Ukraine gesehen, wo man jetzt vielleicht spielerisch nicht zwingend überlegen war, aber dann letztlich hat das erste war ein absolutes Traumtor, insgesamt durch 2 Distanzschusstore und ich glaube, das dritte war ein folgendes Standard. Und jetzt hat man dann auch gegen die Slowakei noch einen Punkt geholt und ist damit letztlich durch. Ich denke, es wird schwierig in der K.O.-Phase, aber allein, dass Rumänien das in die K.O.-Phase geschafft hat, eine dicke, fette Überraschung.
Ja.
Ja, auf der anderen Seite die Ukrainer eher enttäuschend, aber halt auch sehr bitter.
Ich glaube, man kann in der Gruppe außer von Belgien nicht von einer Enttäuschung ausgehen. Auch in der Ukraine, das war nämlich super knapp. Ich glaube, sowas hat es auch noch nie in der EM-Geschichte gegeben, dass vom letzten Spieltag alle gleiche Punkte
hatten, oder? Also ich wüsste jetzt nicht.
Ja, stimmt.
Das ist auch sehr schwer möglich. Also es zeigt auch, finde ich, die Ausgeglichenheit dieser Gruppe, dass dann halt, nachdem ja eigentlich die Rumänen sehr eindeutig gegen die Ukraine gewonnen haben, und die Slowaken gegen die Belgier gewonnen haben, auf einmal trotzdem die Ukrainer dann zum Beispiel gegen die Slowakei die 3 Punkte holen. Aber auch zum Beispiel die Slowakei ja insgesamt jetzt letztlich weitergekommen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man das als eher als Überraschung sehen kann, aber es ist schon auch ein großer Erfolg für ein Team, was, ich glaube, 2016 das letzte Mal in der K.O.-Phase war.
Da müssen sie gegen uns. Ich vertausche das jetzt mal. Slowakei sind es die mit Oblak?
Nee, Slowenien. Ist Slowenien. Slowenien ist Oblak. Slowakei sind die zum Beispiel mit Skriniar spielt damit.
Ah, genau.
Oder auch Beneš vom HSV. Ja, Duda, glaube ich, war mal bei Köln.
Ja. Also jetzt auch eher nicht so, wo man einen Starspieler.
Nee.
Also Skriniar vielleicht, aber sonst.
Die sind ja letztes
Spieler.
Turnier sehr unglücklich, glaube ich, rausgeflogen. Da haben die ja noch am ersten Spieltag gewonnen gegen Polen und dann aber daraufhin zweimal verloren.
Was war das für eine Gruppe, ganz kurz?
Das war mit Spanien, Schweden und halt Polen. Und da haben die das erste Gruppenspiel.
Ich glaube, das Spiel habe ich sogar
zuerst. Da haben die noch das erste Gruppenspiel gewonnen, dann gegen die Schweden verloren, dann am letzten Gruppenspiel hätte ein Punkt gereicht oder sogar eine Niederlage mit nicht allzu hoher Tordifferenz. Und da haben sie 5-0 verloren, wobei sie selber 2 Eigentore gemacht haben und sind deshalb dann unglücklich raus.
Ja, Stichwort Eigentor, das sollte auf jeden Fall eine honorable Mention sein.
Ja, genau.
Der Top-Torschütze der Europameisterschaft mit 7 Treffern ist Eigentor.
Ja, man muss auch sagen, beide schottischen Tore zum Beispiel auch Eigentore gewesen.
Wobei das eine nicht als Eigentor zählt.
Ich würde nicht mehr als Eigentor, weil zu Beginn wurde es noch als Eigentor gezählt.
In der Übertragung wurde es ja angezeigt, aber in der Statistik ist es
nicht
mehr. Scott McTominay gewesen.
Ja. Also die Schotten haben weiterhin nur Europameisterschaftstorschützen, die mit Mac anfangen oder Eigentore waren.
Aber war das nicht letzte EM auch schon so, dass da unfassbar viele Eigentore
letztes Jahr waren? Vor 3 Jahren waren es, glaube ich, 6 Eigentore.
Ich weiß.
Der Gruppenphase oder im gesamten Turnier?
Im gesamten Turnier.
Ich weiß am ersten Spieltag war auf jeden Fall allein im Eröffnungsspiel, hat die Türkei ein Eigentor gegen Italien gemacht.
Ja.
Und die Portugiesen haben 2 gegen Deutschland gemacht. Deutschland hat ja selber 1 gegen Frankreich gemacht. Die Ungarn haben, glaube ich, 1 gegen Portugal gemacht. Dann hat die Slowakei
Dänemark gegen England im Halbfinale.
Die Slowaken haben ja, wie gesagt, noch 2 Eigentore gegen die Spanier gemacht. Da ist auch einiges zusammengekommen. dieses Mal auch wieder auffällig überraschend.
Also was ich witzig finde oder ja tragisch, ja. Ist ja das mit dem Eigentor im Eröffnungsspiel, das war beim letzten Mal auch schon so, jetzt wieder. Also,
ach ja, stimmt, ja, ja, gut. Aber in dem Fall war es jetzt, glaube ich.
Gibt es da eine Statistik zu?
Ja, ich weiß nicht, ich glaube zum Beispiel, wir können jetzt ja das Eigentor von Rüdiger deutlich besser verkraften als im letzten Turnier,
wo. Die Schotten haben sich aber in dem Moment tatsächlich gefreut, als nicht klar war, dass es ein Eigentor war. In der
ja, auch man muss ja auch sagen, ist ja auch ganz schön, nochmal so ein Tor zu schießen. Ja. Aber ich glaube, das ist ein Eigentor, was wir persönlich selber besser verkraften konnten, als zum Beispiel jetzt im letzten Eröffnungsspiel, wo das Eigentor ja maßgeblich die Niederlage eingeleitet hat. Und ja, wobei, da muss man auch sagen, wenn wir gerade bei tollen Eigentorgeschichten sind, Jasula von Albanien hat ja zuerst ein Eigentor gemacht und dann selber aber trotzdem noch in der 90+3 oder so den Ausgleich gemacht gegen die Kroaten. Einziger Punktgewinn für Albanien.
Darmstädter Jung hier, ne?
Sicherlich auch eine schöne Geschichte. Ja, ich weiß nicht, ob wir sonst noch groß zur Gruppe E was anmerken wollen.
Ich glaube, wir sind durch.
Genau. Auch.
Und wir kommen zu Gruppe F mit Portugal, Türkei, Tschechien und Georgien,
richtig? Ja, ich denke mal, sollen wir als erstes über die Überraschung schlechthin. Also Georgien,
das ist ja.
Also klar, es war jetzt nicht die stärkste Gruppe auf dem Papier, aber dass Georgien am Ende Portugal schlägt
und weiterkommt. Absolut tolles Spiel gestern Abend. Ich habe leider nur die zweite Halbzeit schauen können, aber.
Ich habe es nur als Konferenz geguckt, deshalb habe ich leider nicht alles gesehen jetzt beim Georgien-Portugal-Spiel, aber unfassbar coole Geschichte für ein Land wie Georgien, die halt das erste Mal bei sowas dabei sind.
Dann auch noch über den Playoff-Weg gegangen sind. Ja. Wir haben ja Griechenland.
Griechenland.
Oh Mann. Okay, ja. Das müssen wir auch rauskommen. Eine Mal noch. Griechenland. Also, die Georgier, die ja Griechenland im Elfmeterschießen erst geschlagen haben, da gab es auch einen Platzsturm. Das waren richtig tolle Szenen da in Tiflis. Die hatten ja ein Heimspiel. Und dass sie da so überzeugend aufgetreten sind.
Ja, auch unfassbar. Also es waren ja unfassbar viele Georgier dann auch letztlich bei den Spielen. Also ich glaube, gegen Tschechien waren 30.000 Georgier im Stadion. Auch gegen Portugal waren es weitaus mehr als die Portugiesen.
Ja, wenn es die erste EM ist, dann...
Ja, ist ja trotzdem eine sehr, sehr weite Strecke. Ein verhältnismäßig kleines Land. Und also auf jeden Fall eine sehr coole Geschichte, dass die nochmal eine extra Ehrenrunde, also wie groß die Chancen jetzt letztlich stehen gegen Spanien, sei jetzt mal dahingestellt, aber trotzdem sehr coole Geschichte auf jeden Fall.
Ja, erstmal Tipico Kombi darauf.
Ja.
Nein, natürlich nicht. Wir sagen eins im Glücksspiel.
Wir sagen nein. Auf jeden Fall. Ansonsten muss man ja aber sagen, zum Beispiel Portugal, die ja letztlich als erster durchgekommen sind, eher enttäuschend, oder?
Ja.
Also die Portugiesen schon, ich würde sagen, als Favorit auch, also die gehören auch zumindest zu den Mitfavoriten auf den Titel. Zumindest im erweiterten Favoritenkreis, was den Kaderqualität angeht. Aber sowohl Portugal als auch Topstar, in Anführungszeichen, Cristiano Ronaldo, nicht mehr auf dem wirklichen Niveau.
Ja.
Also gerade, also das Einzige, wo richtig überzeugend war, war im Spiel gegen die Türkei, da wurde ein 13-0-Sieg. Aber sowohl gegen Tschechien zum Auftakt sehr glücklich und jetzt mit einer rotierten Mannschaft gegen Georgien verloren. Ich glaube, das wird kein Selbstläufer gegen Slowenien im Achtelfinale.
Und da können wir dann auch mal gut drauf gucken, weil wir da ja Stadionkarten
für
das
Finale. Richtig. Nächsten Montag müsste das ja bereits sein.
Ja. Der 1. Juli.
Genau, Achtelfinale, das letzte Achtelfinale in Frankfurt, das letzte Spiel in Frankfurt bei dieser Europameisterschaft. Und ich denke grundsätzlich, dass das dadurch ausgeglichener werden könnte, als viele denken. Bei Portugal auch interessant, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Rafael Leão, 2 gelbe Karten.
Ja, das ist gesperrt.
Er ist gesperrt. Der war fürs Dritte.
Der ist wieder frei fürs Dritte.
Ja, aber das muss man auch erst dahin bekommen. Ja. 2 gelben Qualmzeiten des Videobeweises. Also so Elfmeterschießen lohnt sich ja überhaupt nicht mehr.
Selten dämlich, ja.
Wenn wir gerade bei Schiedsrichterentscheidungen sind, Tschechien wurde ziemlich krass gescannt vom Schiedsrichter.
Ich habe das Spiel nicht geguckt.
Also sowohl im Auftakt gegen Portugal, wo ein klares Foul in der letzten Minute, glaube ich, nicht gepfiffen wurde. Im Gegenzug gab es dann den Siegtreffer für Portugal. Man muss fairerweise dabei sagen, also ich gehöre zu den Leuten, die sehr oft den Videobeweis kritisieren und am liebsten ohne Videobeweis den Fußball hätten. Muss man fairerweise aber sagen, dass das Szenen waren, wo der VAR nicht hätte eingreifen dürfen nach Reglement. Das wären Situationen gewesen, die ein Schiedsrichter auf dem Feld entscheiden muss. Aber bei beiden Spielen so klare Fehlentscheidungen, die man eigentlich hätte sehen müssen. Und ich glaube, im letzten Spiel gegen die Türkei war das. Also die Gelb-Rote gegen die Tschechen war absolut berechtigt. Aber ich glaube, kurz vor der Pause hätte es auch auf jeden Fall eine Gelb-Rote für die Türkei geben müssen. Und ich weiß nicht, wer die Szene mitbekommen hat, aber kurz darauf gab es noch ein tschechisches Tor, was zu Unrecht direkt abgepfiffen wurde.
Ja.
In leichte Parallelen zum Champions-League-Halbfinale, wo wir gerade bei skandalösen Schiedsrichterentscheidungen sind.
Das ist Fußball, ne?
Ja, wie gesagt, und man muss halt bei beiden sagen, beim zweiten Tor was das wäre dann halt der 2-1 für Tschechien gewesen, was halt das vermutliche Weiterkommen bedeutet hätte, hat der Schiedsrichter halt schon vorher abgepfiffen, das konnte nicht mehr mit Videobeweis korrigiert werden. Und bei der potenziellen Roten für die Türkei, das hätte sich halt eine Gelb-Rote gehandelt, kann VAR auch nicht eingreifen und auch am ersten Gruppenspieltag halt.
Zumal, weil vorher Tschechien hat ja selbst Rot bekommen und ja. Vorher die Situation war ja recht ähnlich, war ja auch eine Gelb-Rote Karte.
Ja, die hat halt der Schiedsrichter direkt gesehen.
Ja, da hat der Schiedsrichter dann sehr strikt
da das kann man, durchgezogen. Ja, genau, da kann man, da muss man ja sagen.
Türkei dann halt nicht leider. Das
da muss man halt sagen, gewesen. An sich eigentlich sehr gute Aktion vom Schiedsrichter. Das, weil viele trauen sich in solchen Situationen leider zu spät erst, dann wirklich eine Gelb-Rote zu zücken, gerade wenn es noch so früh im Spiel ist. Aber es war ja wirklich eine klare Gelbe. Aber dann halt leider diese Entscheidung selber kaputt gemacht. Gerade am Schluss muss man ja wirklich sagen, jetzt dem Schiedsrichter das Spiel so ein wenig entglitten.
Ja.
Sehr viele gelbe Karten. Das ist doch
voll eskaliert.
Das ist ziemlich eskaliert.
Ist das Rekord eigentlich? Wie viele gab es denn jetzt?
Boah, ich weiß es nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass bei WM ist der Rekord zwischen Holland und Argentinien. Die haben bei der
letzten WM, oder?
Ja, genau, bei der letzten Weltmeisterschaft. Bei der
fett provoziert.
Davor war der Rekord im WM-Achtelfinale zwischen Portugal und Holland bei der WM 2006. Da waren es, glaube ich, 14 gelbe Karten. Und das hat sich jetzt auf jeden Fall nochmal überboten. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Türkei ist damit insgesamt weitergekommen, indem man halt 50-50 Spiele gewonnen hat. An sich ja eigentlich auch ein Kader mit einer gewissen Qualität. Trotzdem sehe ich es jetzt zum Beispiel als sehr schwierig an. Gerade, ich glaube, ich bin ja gegen Österreich dann im Achtelfinale.
Das wird auf jeden Fall, finde ich, ein sehr interessantes Spiel.
Ja.
Ich habe mal geguckt, 18 gelbe Karten gab es gestern bei dem Spiel insgesamt.
Es gab ja auch einige Karten an Betreuer und sonst.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht, ich denke mal, das ist da schon dann in der Regel mit eingeflossen.
Ja. Aber ja, kann ich auch verstehen, dass sie... tschechische Bank da dann.
Ja, da muss man ja sagen, das ging ja von allen Seiten. Da hat der Schiedsrichter hat eigentlich gut angefangen, aber wie ist halt das Spiel komplett entglitten.
Ja.
Also da kann man halt auch vor allem die Schiedsrichterleistung kritisieren. Für die Türkei natürlich auch ein bisschen bitter, weil ich glaube, Çalhanoğlu ist im Achtelfinale gesperrt und mindestens einer in der Stamminnenverteidigung ist auch gesperrt. Und
das ist ja super unnötig, dann da nochmal eine Gelbe zu kassieren.
Ja, ich glaube, die Gelbe für Çalhanoğlu war schon so Mitte 60. Aber
der gesperrt ist, oder ich.
Ja, der ist als Kapitän. Ja.
Das ist ja mit der wichtigste Spieler in diesem ganzen Team.
Ja, und wie gesagt, also deshalb, ich glaube, es wird sehr schwierig gegen Österreich. Die Georgier sind auch weiter, das sehe ich auch als schwieriger gegen Spanien. Ich weiß nicht, sollen wir nochmal einen kurzen Blick auf die K.O.-Phase werfen?
Ja, gerne.
Okay, dann fangen wir jetzt mal an mit einer kurzen Prognose für die nächsten Achtelfinalpartien. Ja.
Denken die nächste Episode wird dann halt erst nach den Achtelfinalbegegnungen
kommen. Ja, oder währenddessen, je nachdem, wie wir eben Zeit haben.
Ja, genau.
Gut.
Wir sind ja jetzt frei.
Dann gehen wir nicht chronologisch vor, sondern so, wie uns der Sky uns das hier anbietet.
Ja.
Fangen wir mit Spanien, Georgien an.
Ja, das
wird, glaube ich, leider eine klare Nummer.
Klar.
Ich sehe auch nicht, also so die Georgier jetzt zum Beispiel gegen Portugal, sie haben zwar gezeigt, dass sie den Favoriten ärgern können, aber man darf auch da nicht vergessen, dass es gegen die portugiesische B-Mannschaft war.
Ja.
Und gerade ein Team wie Spanien, was dann doch vielleicht auch nochmal ein Stück weit abgezockt, da auch mit tiefstehenden Gegnern erstaunlich gut klarkam bei diesem Turnier. Glaube ich, wird da keine große Chance denen lassen.
Also es wird deutlich.
Auch wenn Georgien eigentlich eine geile Mannschaft war mit einem jungen, guten Torhüter, dessen Namen ich nicht aussprechen kann.
Mamardashvili?
Ja, Mamardashvili mit Kvaratskhelia, der auch geiler Flügelsprinter.
Absolut.
Und dann im Sturmzentrum Mika Otaze.
Der ist auch ziemlich sicher, glaube ich, dass er nicht bei Metz bleiben wird, weil Metz ist ja abgestiegen. Der wird sicherlich im nächsten Jahr auf jeden Fall in der Top-5-Liga auf deutlich höherem Niveau spielen.
Aber
ich denke mal, Ähnliches gilt ja auch für Mamardashvili.
Genau.
Ich glaube, da gab es ja schon Premier League-Interesse und so.
Irgendein reicher Premier League-Club, der da richtig schön die Millionen.
Also der wird nicht mehr, glaube ich, nächstes Jahr bei Valencia spielen, bei allem Respekt vor Valencia.
Man kann gespannt sein, vielleicht für die nächsten Turniere, vielleicht wächst bei Georgien da eine Generation heran.
Das ist ja eine sehr talentierte junge Generation. Ich überlege gerade, haben auch die letzten Jahre immer mal, glaube ich, sich für die U21-Turniere qualifiziert.
Die haben das letzte auch sogar auch ausgetragen. Ne?
Ja, ich glaube, da ist sogar mal ein bisschen die K.O.-Phase vorgedrungen.
Ja.
Das ist ja auch was man sagen muss für so ein Land, was so vielleicht jetzt nicht immer die allerbesten Talente hat, einfach eine goldene Generation, die da aktuell heranreift. Aber ich denke mal, dieses Turnier gerade gegen die neue Generation der Spanier wird relativ chancenlos ausgehen.
Ja, dann können wir weiter.
Ja.
Chancenlos wird es nicht für Dänemark ausfallen, ja, sage ich.
Aber ich glaube trotzdem, dass es letztlich dafür auch die Dänen bis jetzt zu wenig überzeugend.
Gruppe C halt, ne?
Ja, also ich glaube, wenn Deutschland keine großen Faxen macht und ansatzweise sich so präsentiert, wie gerade vor allem in den ersten beiden Gruppenspielen, wird das relativ unspektakulär enden. Ich denke grundsätzlich, dass da gerade Dänemark ein deutlich stärkerer Gegner ist als jetzt zum Beispiel die Georgier für Spanien. Aber einfach, Dänemark ist nicht mehr dasselbe Team, was sie zum Beispiel bei der letzten Europameisterschaft waren.
Da wurden die aber auch ziemlich, würde ich sagen, wurden die getragen von,
ja, den Euphorie und
das stimmt, ja, das ist was.
Und den Solidaritätskunden
aus ganz Europa. Klar, gut, man darf auch nicht vergessen, ohne das jetzt zu klein reden zu wollen, man hatte auch einen relativ leichten Turnierbaum mit zuerst Wales und dann Tschechien. Und dann erst im Halbfinale mit England den ersten stärkeren Gegner. Also ich denke aber, wie gesagt, Deutschland wird sich da dann dennoch durchsetzen.
Vermutlich, ja.
Ah jo.
Der Kraft der Vergleichsportal-Trikots.
Portugal gegen Slowenien.
Ja.
Wir sind da.
Wir sind dabei.
Ja.
Ich hoffe auf eine fette Überraschung.
Ja.
Auf ein einfach tolles Spiel, weil EM-Spiele im Stadion ist ja nochmal was, ja, anderes.
Wobei ich mir vorstellen kann, dass das spielerisch kein Leckerbissen wird. Nee. Ich kann mir wirklich vorstellen.
Es wird ein Kampf.
Portugal wird da auf 70% Ballbesitz hinauslaufen. Die Slowenen werden einfach nur hoffen, dass,
ja,
die irgendwie,
ja,
vorne den Ball einmal reinduseln. Ich halte es nicht für unmöglich, dass Slowenien sich da durchsetzt,
ja,
aber ich glaube, Portugal sollte es dann letztlich doch machen. Dafür ist, also jetzt nicht, ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel gerade Cristiano Ronaldo ja nicht wirklich überzeugend bei der Europameisterschaft, da sieht man leider schon so ein Stück weit, er ist nicht mehr der Spieler wie früher, aber dafür ist einfach zu viel Qualität auch im Mittelfeld, Bernardo Silva und Bruno Fernandes.
Das stimmt.
Leer aus wieder da.
Nochmal zur Stimmung, gerade wenn das so eine Abwehrschlacht sein kann, dann denke ich, kann das die Massen auch tragen und dann denke ich, kann,
ja,
auch ein ziemlicher Häckselkessel entstehen in Frankfurt.
Ja, wobei man ja nicht vergessen darf, in der K.O.-Phase sind es glaube ich jetzt nur noch 6.000 Tickets pro Fans.
Und 6.862.
Ah, okay.
Ja, okay.
Weil, da muss man ja sagen, und die restlichen Tickets wurden ja schon vorher verkauft.
Viele Neutrale dann da.
Ja, ja, beziehungsweise halt die je nachdem spekuliert haben. Und dass die Portugiesen, gut, da könnte es gut sein, dass vielleicht einige Portugiesen natürlich jetzt auf den Gruppensieg spekuliert haben und dementsprechend viele Portugiesen im Stadion sind. Aber ich denke mal grundsätzlich, dass es das halt nicht mehr diese extremen, muss man ja schon sagen, in der Gruppenphase waren es ziemlich
was
viel.
Was Heimspiele gibt.
Ja, beziehungsweise in der Gruppenphase hattest du ja auch sehr viel, dass die Stadien so 50-50 aufgeteilt waren, dass du klar abgrenzen konntest, okay, da ist die Anhänger dieses Landes und da sind die des anderen Landes. Und ich denke mal, das wirst du jetzt nicht mehr haben, sowas wirst du halt viel mehr jetzt auch neutral im Stadion, wie jetzt auch uns haben.
Ja, da ich Cristiano Ronaldo aber auch nicht mehr sehen kann, werde ich auf alle Fälle zu Slowenien halten bei diesem Spiel.
Ja, ja, man muss, also einerseits natürlich auch so ein bisschen Underdog-Bonus, auf der anderen Seite, ich finde, man hat bei Ronaldo jetzt bei dem Turnier gesehen, er ist kein schlechter Spieler, aber er ist nicht mehr, dass man sagt, Portugal ist von Ronaldo abhängig oder so. Ronaldo ist mittlerweile viel mehr von Portugal abhängig.
Ja.
Was man vor allem, ich glaube, auch im ersten Spiel gegen Tschechien gesehen hat, da war nicht wirklich im Spiel, jetzt gegen Georgien ebenfalls, konnte er keinen Unterschied machen. Er hat jetzt alle drei Gruppenspiele wirklich gespielt. Und da wird ja auch viel kritisiert, dass Ronaldo einen zu großen Einfluss immer noch im portugiesischen Team hat, obwohl er einfach nicht mehr, vor allem auf Vereinsebene, einfach nicht mehr auf einem guten Niveau spielt.
Nö, jo. Und trotzdem würde ich mich festlegen und sagen, dass er trotzdem, wenn Portugal sich qualifiziert, mit zur nächsten Weltmeisterschaft fährt, wenn nichts im Verband.
Kennt man ja bei vielen Nationalteams, das halt leider Gottes ab und zu auch die Namen über die Qualität.
Ja, wir erinnern uns an die nächtliche Torwartdebatte über das deutsche Nationalteam-Testing.
Ja,
Ich wollte gerade sagen, die im Regionalexpress nach Butzbach ausgetragen haben.
Wie gesagt, an der Stelle nochmal, folgt den Klickers Butzbach für tollen solchen Content, wo sich Leute um 2 Uhr nachts im Zug anschreien. Achso, sollen wir zum nächsten Spiel? Frankreich gegen Belgien.
Ist das erste Spiel, wo man Kracher zu sagen kann?
Ja, wobei beide Teams enttäuscht haben vorher.
Ja.
Ich glaube, das letzte Turnier aufeinandertreffen gab es 2018. 2018 war Belgien spielerisch an sich die stärkste Mannschaft. Das glaube ich, das erwarte ich halt jetzt von Belgien nicht mehr.
Nee.
Ich kann mir gut vorstellen, also bei allem Respekt, da spielen hinten gerade Akül noch ein 38-jähriger Vertonghen gefühlt. Und Wout Faes, oder wie der heißt, von Leicester City, der letztes Jahr in Anführungszeichen nur in der zweiten englischen Liga gespielt hat. Das ist nicht mehr die Weltklasse wie früher.
Die goldene Generation
Kompanie, Alderweireld vertrunken.
Ja.
Das ist nicht mehr, gerade defensiv merkt man das. Und auch offensiv. Also ich traue Belgien das grundsätzlich zu, aber ich glaube, da beide Teams jetzt spielerisch nicht wirklich gut drauf sind, kann ich mir halt auch wirklich vorstellen, dass Frankreich dann durch einen Mbappé, durch diese individuelle Klasse so ein Ding entscheiden könnte.
Schon, davon gehe ich auch aus.
Denke ich auch.
Ja.
Dann nächstes Achtelfinale.
Rumänien gegen die Niederlande.
Genau.
glaube tatsächlich, auch wenn Rumänien der Gruppensieger wurde, ich finde, man hat in den letzten Spielen gemerkt, dass Rumänien halt auch im ersten Spiel krass überperformt hat und gerade dann auch, wenn stärkere Teams kommen, ich finde, gegen Belgien hat man es gesehen, gegen die Slowakei hat man es in Ansätzen gesehen, dass es nur ein ausgeglichenes Spiel war, denke ich letztlich, dass, dass die Niederländer sich da doch relativ souverän durchsetzen könnten. Ist halt die Frage, wie gut die jetzt verkraften.
Da bin ich anderer Meinung.
Okay. Ja, also ich wäre jetzt auch eher bei Holland gewesen.
Ja, aber ich halte, wie gesagt, nicht viel von Ronald Koeman.
Ja.
Und ich hoffe wirklich, dass Rumänien das wieder schafft, so diesen Kampfgeist wieder aufrechtzuerhalten und irgendwie da mit allem gegenhalten kann einfach und
ja,
den Willen aufrechterhält und sich dann irgendwie durchkämpft.
Ja, also ich muss halt sagen, ich finde Holland bis jetzt im Turnier halt trotzdem eigentlich relativ souverän überzeugend. Deshalb. Dann Österreich gegen Türkei.
Ja, oh, das wird glaube ich so fantechnisch auch ein sehr, sehr interessantes Spiel.
Ich glaube aber, das wird auf Papier auch eines der eindeutigeren Spiele. Österreich jetzt gerade, finde ich, durch den Sieg gegen Holland. Mhm. Auch gegen Polen haben sie ja gewonnen zu den absoluten, also zumindest zum erweiterten Favoritenkreis, zumindest auch
das. Ja, da sich jetzt aber auch andere Favoriten verabschiedet haben aus dem Favoritenkreis, würde ich Österreich da schon.
Wird ja so ein kleiner Geheimfavorit noch.
Ja, ich finde, Geheimfavorit sind die nach der Gruppenphase nicht mehr.
Ja, also in so einer Gruppe das Ding zu gewinnen. Und da muss man auch sagen, wie gesagt, allein von der individuellen Klasse ist Österreich da sehr stark dabei. Die Türkei hat halt in der eher schwächeren Gruppe dann auch eine gehörige Portion Glück gebraucht, um weiterzukommen.
Gegen Georgien war das wirklich sehr, sehr, sehr glücklich.
Ja, also es war halt ein 50-50 Spiel und ich glaube halt, das wird halt gegen Österreich, dass die Chance wirst du erst gar nicht haben. Und ja. Dann England-Slowakei.
Also da bin ich ja wirklich sehr, sehr optimistisch. Es kann kein 0-0, kein 1-1 werden.
Ach stimmt.
Es kann nur in Elfmeterschießen werden. Ne?
Und man hat keine Sicherheit mehr. England war ja vor dem Spiel gegen Slowenien durch die albanische Niederlage schon weiter. Das heißt, hier muss man mal zeigen, was man drauf hat. Und wenn man das jetzt gegen die Slowakei nicht tut, wird man das auch im Turnier nicht mehr tun können. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich denke natürlich, England wird das machen. Ich hoffe natürlich auch, dass England das sehr deutlich machen wird, dass ich auch einfach, um meine Nerven zu schützen und um die aller Engländer zu schützen, dass es nicht in die Verlängerung gehen muss und dass es auch bitte, 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 bitte nicht ins Elfmeterschießen gehen muss. Aber ja, ich sehe da England als klaren Favoriten.
Ja, ich denke auch, dass England Favorit ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das könnte wirklich wieder nur auf 1-0 oder sowas hinauslaufen. Die Slowaken jetzt defensiv auch nicht so schlecht aufgestellt mit Skriniar, Hanko, wie auch immer der Kollege von Feyenoord heißt. Also die haben da schon eine gewisse Qualität und Peter Pekarik von der Hertha. Also ich kann es mir zwar vorstellen, aber ich glaube letztlich, dass sich dann einfach die individuelle Klasse durchsetzt. Aber ich glaube, wieder schön anzusehen wird das nicht.
Ja, dann das letzte Spiel.
Ja, Schweiz gegen Italien. Das ist lustigerweise das erste Spiel im Achtelfinale.
Ja, stimmt. Hier das letzte, was uns
gezeigt wird. Ja, das ist schon 18 Uhr am Samstag. Ich glaube, das ist gefühlt auf dem Papier das ausgeglichenste Spiel.
Stimmt, ja.
Das kann gut sein, ja.
Also einfach, weil die Italiener nicht überzeugt haben, die Schweizer dann doch schon eher. Und dann halt von der gewissen Kaderqualität, die beide Teams trotzdem mitbringen.
Also ich denke jetzt einfach mal, dass die Schweiz das Ding machen würde. Die haben eine starke Gruppenphase gespielt. Gut, die haben nur unentschieden gegen Schottland gespielt, haben dann aber gegen die Deutschen Kampfgeist bewiesen.
Ich wollte gerade sagen, und das hast du jetzt gegen Italien, musst du wieder auf solche Tugenden setzen, dass du halt defensiv stabil stehst. Trotzdem halt
das
auch aber ein Team, auch wo du offensiv vielleicht sogar nochmal mehr wagen kannst.
Jo, sind wir alle mal gespannt. Also das waren jetzt die Achtelfinal-Predictions von uns. Und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende unserer ersten Euro-Abi-Folge angelangt. Wir werden mal schauen, wann wir die nächste Folge aufnehmen können. Wir hoffen natürlich so bald wie möglich. Und eventuell sind die Achtelfinals dann schon vorbei. Also vor den Viertelfinals sollten wir das auf jeden Fall nochmal versuchen.
Ja, wobei am 1. Juli vielleicht kommt da was oder wir planen, dass da was kommt. Wir sind ja im Stadion und dann wollen wir nachts nach dem Spiel nochmal live gehen.
Genau, also wenn ihr am 1. Juli ab, sag ich mal, 0 Uhr nichts mehr vorhabt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören live. Wir müssen noch mal gucken, wie wir das, wo wir das hochladen.
Auf Klickers Butzbach werden mehr Informationen
folgen. Genau, also alle einfach Klickers Butzbach folgen und da kommen dann auf jeden Fall noch mehr Informationen zum Podcast. Und
ansonsten wäre natürlich auch schön hier, wenn man sich nächstes Mal hier halt wieder hört.
Ja, genau, auf jeden Fall. Wir bedanken uns schon mal fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen und wenn es Kritik, Anregungen oder sonst irgendwas gibt, dann einfach eine DM bei uns schreiben auf Instagram und Dann bis zum nächsten Mal.
Jo, auf Wiedersehen. Ciao.
Ciao.